Der Wochenbett-Podcast. Alle Themen rund um die erste Zeit nach der Geburt. Von und mit Lea von The Weeks. Heute zum Thema selbstbestimmte Entscheidung in der Schwangerschaft, zur Geburt und im Wochenbett. Hi und herzlich willkommen zu Folge Nummer 28 im Wochenbett-Podcast. Ich spreche heute mit Vanessa und es geht um selbstbestimmte Entscheidungen in der Schwangerschaft, rund um die Geburt und im Wochenbett. Vanessa ist dafür eine tolle Gesprächspartnerin, denn sie hat sich schon in der Schwangerschaft dafür entschieden, ihre heute 3 Jahre alte Tochter mit einem geplanten Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen und auch nicht zu stillen. Wir reden darüber, wie das ganz genau abläuft, welche Dinge man so tun muss, wenn man diese Entscheidung trifft, ob es Gegenwind gab und wenn ja, wie sie damit umgegangen ist und was man daraus für alle möglichen anderen Situationen in der Schwangerschaft, rund um die Geburt und im Wochenbett mitnehmen kann. Ich will auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht in dieser Folge auch um Ängste, um die Angst vor Kontrollverlust bei einer vaginalen Geburt. Und für alle von euch, für die das große, schwierige Themen sind, möchte ich das hier gerne sozusagen einmal anteasern. Was mir auch wirklich nochmal wichtig ist zu sagen, diese Folge soll natürlich niemanden in irgendeine Richtung drängen, ganz im Gegenteil. Sie soll zeigen, dass jede Frau genau das machen soll, was für sie in der Schwangerschaft, für die Geburt und fürs Wochenbett das Richtige ist. Und das kann natürlich alles sein, von der Hausgeburt über die Geburtshausgeburt, die Geburt in der Klinik oder eben den geplanten Kaiserschnitt und genauso beim Stillen. Macht einfach das, was sich für euch gut anfühlt und steht zu eurer Entscheidung und versucht sie auch bei Gegenwind und dem ein oder anderen unangebrachten Kommentar durchzuziehen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Hören. Liebe Vanessa, herzlich willkommen bei uns im Wochenbett-Podcast.
Hallo.
Hi.
Hi.
Ich freue mich total, dass du heute da bist. Wir haben uns tatsächlich vor ungefähr 8 Minuten das erste Mal wirklich gesehen. Wir haben natürlich vorher ein bisschen hin und her geschrieben, aber das finde ich immer besonders aufregend, wenn man sich so gar nicht kennt und dann, so wie wir das jetzt gleich machen, über ziemlich private und persönliche Themen spricht. Und ich freue mich, dass du dich auf dieses kleine Experiment eingelassen hast.
Voll gerne. Genau. Danke schon mal für die Einladung.
Ja, super, super gerne. Und jetzt will ich auch unsere Hörerin gar nicht weiter auf die Folter spannen, worum es heute geht. Denn wir sprechen heute, ich sag mal so, über das grobe Thema selbstbestimmte Entscheidungen rund um Schwangerschaft und Geburt und auch Wochenbett. Klar, darum geht es ja vor allen Dingen in unserem Podcast. Bei uns geht es aber um noch ein bisschen mehr. Genau, bevor wir da aber gleich so richtig tief einsteigen und deine Themen besprechen, würde ich dich bitten, dich mal ganz kurz selber vorzustellen. Wer bist du? Wie viele Kinder hast du? Und so. So, genau.
Okay, also hallo nochmal. Ich bin Vanessa, ich bin 35, komme hier vom geht so schöne Niederrhein. Hier in Mönchengladbach ist ein bisschen schäbig manchmal, aber das passt eigentlich ganz gut zu uns. Wir sind so eine kunterbunte, leicht durchgeknallte Familie und ich habe eine Tochter, die ist jetzt 3, eine kleine wilde Rakete und wir leben hier zu dritt, Mutter, Vater, Kind. Und ja, schön ist es.
Schön. Haben wir gleich alte Kinder. Das finde ich irgendwie auch immer nochmal so, hat manchmal auch nochmal so einen verbindenden Moment, wenn man sich gar nicht kennt. Mein Sohn ist auch gerade 3 geworden, genau. Ich würde gerne gleich so richtig einsteigen. Du hast deine Tochter vor 3 oder etwas mehr als 3 Jahren mit einem geplanten Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Und ich finde, dass es darüber irgendwie noch viel zu wenig Informationen gibt. Man redet immer darüber, okay, ungefähr 1/3 der Geburten in Deutschland sind Kaiserschnitte. Viele davon sind ja aber so sogenannte sekundäre Sektios, die also sozusagen die Geburt wurde quasi vaginal gestartet, aber dann musste sie irgendwie abgebrochen werden. Oder es gab vorher schon eine Beckenendlage oder eine Querlage oder was auch immer. Aber ich finde, irgendwie wird da sehr selten in diesem Kontext darüber gesprochen, dass es ja auch eine gar nicht so kleine Zahl von Frauen gibt, die sagen, sie möchten völlig unabhängig davon, wie ihr Kind liegt oder was sonst los ist, gerne einen Kaiserschnitt haben. Und jetzt, genau, weil ich finde, dass es darüber so wenig Infos gibt, würde ich so gerne mit dir jetzt darüber sprechen und dich bitten, mal so richtig ausführlich zu erzählen, wie das bei dir war. Also wann hast du die Entscheidung getroffen dafür? Wie bist du an die Überweisung gekommen? Wie wurde der Termin festgelegt? So dieses ganze Vorher sozusagen.
Okay, also ich versuche mal chronologisch da einzusteigen. Es ist tatsächlich so, dass ich, wie ich jetzt im Nachhinein vielleicht sagen würde, ziemlich blauäugig an die Sache rangegangen bin. Also ich habe mich gar nicht im Vorfeld mit der Thematik befasst. Ich hatte halt so diese Background-Infos zum Kaiserschnitt so aus den Boulevardblättern quasi, wenn man sagt so irgendwie Promi XYZ hat halt das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht und daher wusste ich halt, dass das geht. Das war natürlich dann da immer noch mit diesem Nachsatz verbunden, um möglichst bald wieder auf der Bühne zu stehen oder sowas, wo ja schon mal so eine Wertung stattfindet, ne? Aber das ist ja jetzt gerade gar nicht das Thema und wer bin ich eigentlich überhaupt, jemanden da zu bewerten, wie dieses Kind auf die Welt kommt. Aber gut, nochmal zurück zu mir. Ich habe im Badezimmer gesessen und auf dieses Plastikstäbchen gepinkelt und dann war da so eine zweite rosa Linie und in diesem Augenblick ist in meinem Kopf aufgeploppt, ach du Scheiße, was reinkommt, muss ja auch wieder raus. Und eigentlich war für mich da schon klar, dass das ein Kaiserschnitt wird.
Und bist du dann, sorry, dass ich da direkt einhake, bist du mit der Entscheidung dann erstmal sozusagen für dich gewesen? Hast du das mit deinem Partner besprochen? Hattest du eine Hebamme, wahrscheinlich irgendeine Form von Gynäkologin, Gynäkologe, irgendjemand, der dich betreut hat in der Schwangerschaft? Hast du das schnell mit denen geteilt oder hast du das erstmal so für dich in deinem Kreis und in deinem Kopf besprochen und bist damit erst später an das sozusagen medizinische Personal, nenne ich es mal, herangetreten?
Nee, das war relativ schnell transparent. Meine Hebamme habe ich erst später kennengelernt, die musste man ja dann auch erstmal finden. Den Struggle kennen ja wahrscheinlich auch viele. Aber bei meiner Gyn war ich da von Anfang an ganz offen, weil ich halt auch für mich die Sicherheit haben wollte, dass das auch geht. Ne? Also ich saß halt da und habe gedacht, wie soll dieses Kind rauskommen? So, obwohl ich natürlich nochmal dazu sagen muss, dass wenn ich nicht irgendwo im Hinterkopf gehabt hätte, dass diese Option besteht, dann wäre ich wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich, gar nicht erst schwanger geworden. Weil die Angst vor dieser Geburt einfach so krass ist, dass ich auf natürlichem vaginalem Wege kein Kind hätte bekommen wollen. So, und dann habe ich halt deswegen auch für mich relativ früh bei einem der ersten Termine mit meiner Gyn darüber gesprochen. Und sie hat total wertschätzend reagiert. Die hat mich aus ärztlicher Sicht einfach mal aufklären müssen, ne, das Für und Wider, was es bedeutet, ist, einen Kaiserschnitt zu bekommen, was sind die Vorteile von einer vaginalen Geburt. Das hat sie aber aus ärztlicher, fachlicher Sicht völlig wertfrei gemacht, weil es einfach ihre Aufgabe ist, zu informieren und aufzuklären. Und da habe ich mich auch nicht irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt oder hatte irgendwie das Gefühl, dass sie mich in eine Richtung drängen möchte. Sie hat zwar gesagt, es ist ja noch früh und vielleicht reift ja die Entscheidung noch in eine andere Richtung, dann wäre das auch voll okay. Aber grundsätzlich war die da sehr supportive. Und ja, wir haben auch echt eine ganz gute Bindung über diese Schwangerschaft aufgebaut. Und die hat auch hinterher nochmal gesagt, nachdem ich dann zur Nachkontrolle war mit 6 Wochen altem Baby ungefähr, dass sie es halt total gut fand, wie ich meinen Weg gemacht habe und ich hätte das alles so toll gemacht und sie hat mich quasi nochmal bestärkt, wie wertvoll das ist, für sich selber einzustehen und das hat mir halt im Nachhinein auch nochmal so einen richtigen kleinen Boost gegeben, dass ich halt, auch wenn ich es natürlich in erster Linie für mich gemacht habe, aber halt auch nach außen hin irgendwie alles richtig gemacht habe.
Ja, war richtig schön. Cool. Voll schön, dass du da so, also dass sie da so, ich sag mal, so neutral und aufklärend agieren konnte und nicht so dogmatisch, ne? Weil ich meine, ich glaube, das kann ja auch interessant sein für Frauen, wirklich nochmal zu hören, was ist aus einer ärztlichen oder vielleicht auch aus einer Hebammenperspektive, was spricht für einen Kaiserschnitt, was spricht dagegen, was spricht für eine vaginale Geburt, was spricht dagegen, aber wirklich auf so einer neutralen, ich sag mal, wissensvermittelnden Ebene, dass man irgendwie sagt, hey, vielleicht weißt du ja auch gar nicht alles und willst noch ein paar Infos haben, so, dann hast du sie, aber mach damit, was du willst, so, und entscheide, triff deine Entscheidung und ich versuche dich nicht, dir jetzt irgendwie zu vermitteln, dass die vaginale Geburt für alle Frauen sowieso der viel, viel bessere Weg ist, sondern sondern ich, ich kläre dich auf und überlasse aber die Entscheidung dir. Das glaube ich nicht.
Ist nicht selbstverständlich. Nee, das wollte ich nämlich gerade sagen. Da habe ich echt Schwein gehabt. Ich kriege ja auch viele Erfahrungsberichte von anderen Frauen und Schwangeren zugeschickt und kann mich da also sehr glücklich schätzen, dass ich da direkt auf den ersten Anlauf wirklich so eine tolle Ärztin an meiner Seite hatte und da nicht verurteilt wurde. Und es ging dann halt auch tatsächlich genauso weiter mit meiner Hebamme. Die habe ich dann im Mai, glaube ich, kennengelernt. Da war ich im 5. Nee, Quatsch, das ist ja völliger Blödsinn. Im Mai. Auf jeden Fall, wie auch immer, so irgendwann habe ich meine Hebamme kennengelernt. Und da bin ich auch direkt mit der Tür ins Haus gefallen. Ich weiß, dass oder wusste zu dem Zeitpunkt natürlich auch, dass die Optionen jetzt nicht unerschöpflich sind. Ne? Das war tatsächlich auch die einzige, die überhaupt einen Termin machen wollte und habe trotzdem mich dazu entschieden, direkt mit der Tür ins Haus zu fallen und da so einen kleinen Test zu machen. Und je nachdem, wie ihre Reaktion halt ausgefallen ist, hätte ich mich dann auch entschieden, ob ich mit ihr zusammen die Schwangerschaftsbetreuung machen möchte und habe dann halt gesagt, hallo, schön, dass du da bist und ich möchte gerne einen Kaiserschnitt. Und die Reaktion, und das ist auch das, was ich da aus dieser Hebammenbeziehung mitgenommen habe, am allermeisten war einfach, okay, dein Körper, deine Entscheidung, Punkt. So, und okay, da war der Drops gelutscht, ne? Also da wusste ich, dass das wird gut mit ihr. So, ich weiß nicht, wie mein Weg geworden wäre, wenn ich da irgendwie auf Widerstand gestoßen wäre bei der Ärztin oder auch bei der Hebamme. Bin mir aber relativ sicher, dass ich trotzdem durchgezogen hätte, einfach weil mein Standing diesbezüglich von Anfang an halt schon war, wie es war. Ne? Also ich hätte keinen anderen Ausweg gesehen. Also so dieses Kind muss ja irgendwie raus und die vaginale Geburt ist für mich so panikbesetzt, schon immer gewesen. Das hat auch dann biografische Gründe aus meiner engsten Familie und so weiter. Ne? Also da steckt echt einiges hinter und es bezieht sich in keinster Weise nur darauf, irgendwie um diesen Geburtsschmerz sich drum herum zu mogeln. Wenn ich das höre, kriege ich sowieso schon Puls. Also das ist ja der Witz überhaupt. Ne? Also das hat echt vielfältigste Gründe und das habe ich dann auch mit der Hebamme in unserem ersten Termin besprochen, eruiert und auch da echt Gott sei Dank Verständnis entgegengebracht bekommen. Und dieser Satz, ne, eigentlich musste sie gar nicht mehr sagen, dein Körper, deine Entscheidung, Punkt. Und dieser Punkt, der hätte eigentlich auch ein Ausrufezeichen sein können, weil das so wichtig ist. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen, finde ich, wenn es um dieses Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und so weiter, um all diese Themen geht, ne, das reicht ja schon, theoretisch, um da gut durchzukommen, wenn das Außen halt nicht wäre.
Vollständig. Ja, vollständig. Mhm. Das sehe ich auch so. Ich finde auch, es bedarf eigentlich keiner Begründung für eine Entscheidung, weil ja auch keine Frau oder kein Mensch, der schwanger ist, irgendeinem anderen Menschen, keiner Hebamme, keinem Arzt, keiner Ärztin Rechenschaft darüber schuldig ist, warum sie Dinge so tut, wie sie sie tut. Ne? Und ich finde auch, dass das eine total besondere und sehr sozusagen in dem Moment dich im Fokus habende Aussage ist, zu sagen, ich aus meiner Hebammenperspektive würde dir vielleicht sogar was anderes raten, weiß man ja gar nicht, vielleicht hätte sie das auch gar nicht gemacht, aber es ist auch völlig egal, weil du hast die Entscheidung getroffen und du hast sie ja auch nicht um Rat gefragt, du hast eher gesagt, meine Entscheidung ist, ich möchte einen Kaiserschnitt. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man als Frau jetzt sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe irgendwie Fragen, keine Ahnung, dann kann man natürlich in ein Gespräch gehen, aber wenn die Entscheidung klar ist und bei dir ja sogar schon vor der Geburt, bevor du sozusagen schwanger warst, klar war, sich dann nochmal so krass manifestiert hat in dem Moment, wo du dann wirklich schwanger warst, dann gibt es da einfach nichts zu diskutieren. Und ja, und trotzdem glaube ich, dass es so, wie du ja auch gerade schon angesprochen hast, dass es leider wirklich nicht die Regel ist, dass sowohl Hebammen als auch Gyns da so offen sind. Und darum finde ich es irgendwie so toll, dass wir heute so offen darüber sprechen, dass all die Frauen, die das vielleicht hören und vielleicht Schwierigkeiten damit haben, nochmal bestärkt werden darin, wirklich ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sich versuchen, da durchzustehen, obwohl ich auch weiß, wie schwierig das ist. Ne? Ich glaube, wenn Gegenwind kommt, dann sozusagen man ist einfach so vulnerabel. Ich finde, man ist auch einfach so Hormonen durch. Also es ist wirklich schwierig, schwieriger auch als in anderen Phasen im Leben für sich einzustehen. Manchmal ist es vielleicht leichter, weil man auch für sich und noch jemand anderen dieses Kind irgendwie einsteht. Aber gleichzeitig, so ging es mir zumindest in meiner Schwangerschaft, ich war irgendwie so dünnhäutig und so durchlässig und alle Kritik ging sofort ins Herz und das war wirklich schwierig, da irgendwie stark zu bleiben, zu sagen, das ist aber, ich habe für mich das entschieden, ich möchte das gerne so, ich möchte das nicht anders und so weiter. Das ist schon eine besonders herausfordernde Situation. Nochmal zu diesem Ablauf sozusagen, weil ich glaube, dass sich das auch einfach viele Frauen fragen. Und jetzt habe ich mal die Gelegenheit, dich zu fragen, wie das bei dir war. Es ist dann ja so, dass man eine Überweisung braucht ins Krankenhaus, ne, für den Kaiserschnitt. Und die stellt, wenn ich das richtig weiß, auch die Gynäkologin, der Gynäkologe aus. Und das war in deinem Fall dann mit der Vorgeschichte wahrscheinlich weniger problematisch. Also das heißt, sie hat dir einfach eine Überweisung ausgestellt oder muss da dann noch irgendwas begründet oder irgendwas werden? Weißt du das?
Ach so, also Vorgeschichte, das betrifft jetzt nicht mich persönlich, also ne, ich hatte, das war meine erste Schwangerschaft.
Ja.
Nö, die hat mir dann, ich weiß gar nicht mehr in welcher Woche, ich glaube sieben, ich weiß es nicht, ich bin schon irgendwie mit den Wochen und Zahlen total durcheinander, auf jeden Fall relativ spät habe ich dann die Überweisung bekommen und musste damit zur Geburtsbesprechung. Normalerweise geht man ja zur Anmeldung, aber das war dann halt ein Termin zur Besprechung. Und da ist man dann im Krankenhaus gewesen. Und es ist wohl so, dass, ja, es gibt Gründe. Ne? Die können, eigentlich braucht man ja medizinische Indikationen, um da diesen Kaiserschnitt zu bekommen. Aber man kann Begründungen finden. Und wenn ich sage, dass ich da Panik habe oder große Sorge vor Kontrollverlust und so weiter, ist das schon eine ausreichende Indikation, weswegen das mit der Überweisung kein Problem war. So, die habe ich dann bekommen, bin dann zum Geburtsgespräch gegangen. Das war 2-3 Wochen später mit der Oberärztin des Krankenhauses. Und das war leider Gottes halt auch die einzige grenzüberschreitende, ich sage Gewalterfahrung dazu, weil in dem Moment war ich da irgendwie schutzlos ausgeliefert und ich fand das gewaltvoll, wie in diesem Moment mit mir umgegangen wurde. Es wurde ganz zu Beginn des Gesprächs nach meiner Begründung gefragt, und aber die Antwort gar nicht abgewartet. Also sie sagte so, sagen Sie mir mal Ihre Gründe und jetzt sagen Sie mir nicht, Sie haben Angst vor den Schmerzen. So, gleichzeitig, also im nächsten Atemzug kam dann halt jemand, der aussieht wie Sie. Also dazu muss ich sagen, für alle, die mich jetzt hier nicht sehen, dass ich halt wirklich sehr, sehr stark von Kopf bis Fuß tätowiert bin. Und ja, diese Ärzte mir dann meine Empfindungen oder meine Angst und Sorge um mein Baby abgesprochen hat, weil sie dachte, wenn man tätowiert ist, bis ans Zahnfleisch, kann man ja keine Angst vor Schmerzen haben. Und also es war total weird. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Sie hat mich irgendwie, ja, auch mir der Expertise für mich selber so beraubt. Ne? Die hat mir unterstellt, dass ich irgendwie nicht imstande wäre, mich gescheit informiert zu haben. Und es hat mich sehr verletzt, weil ich habe natürlich ausschließlich das Wohl meines Kindes im Kopf gehabt, während dieser ganzen Schwangerschaft. Ich bin, weiß ich nicht, tagelang ständig auf die Toilette gerannt, das kennen ja auch wahrscheinlich einige, um zu gucken, ist da irgendwie noch alles in Ordnung und bitte bloß kein Blutströpfchen und dann bei der kleinsten Sorge sofort zur Ärztin und so weiter und mir dann zu sagen, dass ich irgendwie meinem Kind da ein Risiko aussetze, indem ich da einen Kaiserschnitt wünsche, was ja eigentlich, also mein Beweggrund war ja genau das Gegenteil. Ich wollte ja alle möglichen Risiken abgesichert sehen, indem ich mich halt auf ein Ärzteteam verlasse, was das ganz oft macht, die routiniert sind. Für mich wäre das meine erste Geburt gewesen. Woher soll ich wissen, wie das funktioniert? Ich hatte einfach wahnsinnigen Schiss, dass mein Körper das nicht kann. Dass ich irgendwann, dass ich aufstehen will und einfach weggehen will, aber das natürlich nicht geht und dass ich dann da durch muss und einfach nicht mehr kann und dass dann was Schlimmes passiert. So, und das hat sie halt abgetan. Und dann halt noch diese persönliche Wertung, Abwertung, Bewertung, alle möglichen, in alle möglichen Richtungen. Das war halt sehr, sehr verletzend. Und im Nachgang, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife, unterbrich mich, wenn es zu viel ist schon, hat sich dann halt auch herausgestellt, dass ja genau diese Oberärztin unser Baby auf die Welt gebracht hat. Also als ich dann im Kreissaal war, beziehungsweise im OP war, kam sie dann irgendwann rein und ich habe gedacht, scheiße, War dann aber irgendwie so hin und her gerissen zwischen, ey, es ist die Oberärztin, das ist ja eigentlich gut. Und gleichzeitig hatte ich dann diese persönliche Verletzung auf dem Schirm und hatte dann da irgendwie auch, als dann Geburt und als das Kind schon ein bisschen da war, ne, ein paar Wochen später, als das alles gesagt ist im Wochenbett, ja auch so ein bisschen Struggle damit, dass ich das Gefühl hatte, ey, guck dir dieses Baby an, es ist einfach so perfekt, es ist gesund, es war wirklich eine schöne Geburt und jetzt darf ich doch gar nicht mehr wütend auf diese Frau sein, aber doch, darf ich und bin ich auch noch. Also langsam geht's, es ist jetzt über 3 Jahre her und so beim letzten Roses Revolution Day habe ich mich dann nochmal sehr mitbefasst, habe reflektiert, habe nochmal einen Brief geschrieben und seitdem geht es. Aber ich hatte ganz, ganz lange noch Wut und ja, dachte aber eigentlich darf diese Wut nicht da sein, weil schließlich hat sie mir ja mein Kind gesund auf die Welt gebracht, so wie ich es mir gewünscht habe, weißt du?
Kann ich gut verstehen und gleichzeitig finde ich so nachvollziehbar, dass diese Wut so bleibt, weil ich vielleicht hat das auch wirklich mit dieser besonderen, also das ist jetzt meine Theorie, Schwangerschaftssituation zu tun, das finde ich so Gewalterfahrungen und sei es eben wie bei dir verbale Gewalt, die ich auch wirklich zu Genüge in meiner Schwangerschaft erfahren habe, dass das so tief geht, ne? Und man sich, und ich finde immer diese Unterstellung, dass man sich entweder nicht richtig informiert hätte oder das Wohl des eigenen Kindes nicht im Blick hätte oder des eigenen Körpers. Und ich finde auch da, Leute, also ich meine, welche Frau hat kein Interesse daran, sich selbst und dieses Kind irgendwie halbwegs sane durch diese ganze super verrückte Zeit zu bringen? Und ich finde auch diese, und das sind häufig die Inhalte, die transportiert werden. Und ich finde es, bei mir war das zumindest ganz oft so, ganz, ganz oft der Ton und die Attitüde, mit der das transportiert
wird. Die Haltung wird allein und, schon.
Das ist schrecklich, wirklich. Und ich finde auch, das hängt, das bleibt einfach richtig lange, richtig tief drin. Für die, die es nicht wissen, nur noch mal kurz zur Einladung, Roses Revolution Day ist der Tag sozusagen, an dem Frauen an Rosen niederlegen vor Kliniken, in denen sie Gewalterfahrungen unter der ablegen, um zu zeigen, sozusagen hier habe ich eine Gewalterfahrung erlebt, um das sozusagen öffentlich zu machen, um aber auch für sich selbst, also jeder so wie er möchte, sicherlich mit unterschiedlichen Beweggründen. Und das ist irgendwie, ich glaube auch, es ist irgendwie jedes Jahr, finde ich, wieder ein erschreckender Tag, auch wenn man dann, ich finde, rund um den Tag werden ja auch wirklich nochmal viele Geschichten geteilt rund um Gewalterfahrung. Es ist wirklich jedes Mal, finde ich, wieder sehr berührend und erschreckend, wie viele Frauen das erleben und gleichzeitig so wichtig daran zu erinnern und es öffentlich zu machen. Ne? Und ich glaube, für viele Frauen, so wie du es gesagt hast, auch für die eigene Verarbeitung. Ne?
Und ich möchte gerne nochmal ganz deutlich betonen, dass es nicht erst dann eine Gewalterfahrung ist, wenn da irgendwie jemand sich auf dich draufkniet und da irgendwie körperlich was macht. Wenn du oder ne, wenn jemand das als gewaltvoll empfindet, dann hat das eine Daseinsberechtigung und dann ist das so. Also man muss sich ja nicht für seine Empfindungen rechtfertigen und sagen, ja nee, so schlimm war es ja eigentlich nicht. Ich habe das als gewaltvoll empfunden. Natürlich gibt es da Steigerungen, die ich niemandem wünsche, aber das eigene Erleben ist da ja erstmal maßgebend, ne?
Ja, genau, das finde ich auch. Wir haben eine tolle Folge mit Julia Berg dazu aufgenommen, die spricht immer so von belastenden Geburtserfahrungen im Rückblick und sie sagt auch, das kann alles sein. Das ist letztendlich alles, was deinen Schutzbereich verletzt in irgendeiner Form, was einfach einen Schritt zu tief eindringt, was nicht wertschätzend, nicht mit Respekt kommuniziert wird, sondern wo dir Dinge unterstellt werden und das, das ist ganz häufig verbal und eben nicht körperlich. Und natürlich gibt es körperliche Gewalterfahrungen, aber das ist sozusagen, das muss nicht sein, um eine Gewalterfahrung erlebt zu haben. Und das ist immer subjektiv, ne? Finde ich gut, dass wir das nochmal so konkret ansprechen. Ja, Wahnsinn. Das finde ich wirklich auch eine sehr berührende Geschichte, dass dann wirklich diese Frau auch das Kind auf die Welt gebracht hat.
Ja, voll. Also hätte ich auch nicht vorher drüber nachgedacht.
Ich würde jetzt nämlich gerne, wir sind jetzt ja sozusagen, du hast die Überweisung, dann hast du das Gespräch. Ich habe noch eine kurze Rückfrage dazu. Das heißt, du hast dir auch trotzdem, also nicht, aber eine Geburtsklinik ausgesucht, so wie sich jede Frau, die sagt, sie möchte vaginal gebären, auch eine Geburtsklinik aussucht. Oder was? Genau. Hattest du das Gefühl, du warst eingeschränkt?
Nee. Ich habe die genommen, wo eine Kinderklinik mit dran ist und wo ich die Anästhesistin oder eine Anästhesistin persönlich kenne. Die hatte letzten Endes gar nichts mit unserer Geburt zu tun. Die ist nur nach ihrem Dienst länger geblieben und hat nochmal nach uns geschaut. Also es war trotz des ersten Schocks, dass die Oberärztin da reinmarschiert ist, eine total warme, herzliche Atmosphäre. Also diese besagte Anästhesistin kam dann auch noch mal rein. Es war so wie so ein kleiner Kaffeeklatsch im OP. Der Anästhesist, der dann letzten Endes für mich zuständig war, das war so ein toller Mann. Ich werde also wirklich so ein älterer, der hatte die Ruhe weg, der hat mich total warmherzig da behandelt und alles erklärt. Und also ja, obwohl so ein OP ja kühl und eher nicht so schnuckelig und kuschelig ist, ne, war das echt richtig schön. Also ich habe mich super wohl gefühlt und ja, war dann da in diesem OP und hatte kurze Zeit später einfach ein Kind. Ganz verrückt.
Das ist wirklich schön.
Ja.
Und war das bei dir so, dass, also es wurde ja irgendwann ein, mit wem zusammen sozusagen wurde der, ich habe jetzt wirklich so Ablauffragen, weil mich das auch einfach selber interessiert, wie wurde der Termin festgelegt? Es gab ja wahrscheinlich irgendeinen erratenen, errechneten Whatever-Termin für dein Kind, wo die 40 Wochen um sein sollen. Und wie wurde dann festgelegt, wann der Kaiserschnitt sein soll?
Also es ist ja so, dass das wohl klinikabhängig ist. Manche Kliniken machen, sagen wir jetzt mal, 14 Tage vor ET. Andere wollen natürlich möglichst nah rangehen, damit ja das Kind noch reifer wird. Bei mir war es aber ja so, dass ich panische Angst davor hatte, dass die Geburt aus Versehen von alleine losgeht und dass ich hinterher keinen Weg zurück mehr habe. Das ist, dass ich dann gezwungen und genötigt bin, das Kind auf diese Welt zu pressen und darunter womöglich Schaden anrichte. Deswegen haben wir den erstmöglichen Termin genommen. Der war halt dooferweise einen Tag nach Weihnachten. So, das war aber dann halt, also rückblickend oder beziehungsweise jetzt so in der Praxis im Leben mit Kind ist es natürlich ein total doofes Datum. Ne, weil das mega viel ist und da andere Leute kriegen ihre Kinder auch an Weihnachten, die haben da keinen Einfluss drauf. Ich hätte es mir nicht so ausgesucht. Also es ist tatsächlich, und da sind ja auch ganz viele Vorurteile immer, es ist nicht so, dass ich diesen Kaiserschnitt wollte, damit ich mir ein möglichst schönes Datum aussuchen kann. Ich habe einfach den erstmöglichen Tag genommen, um kein weiteres Risiko einzugehen, dass da irgendwie von alleine was in die Gänge kommt, was nicht so sein soll.
Ja. Das finde ich auch echt nochmal richtig cool zu sagen. Aber das finde ich wirklich auch nochmal cool, weil ich finde auch, dass das ein krasses Vorurteil ist, ne? Dass man sich dann irgendwie das perfekte Geburtsdatum und bla bla bla. Und dass es natürlich in der Praxis gar nicht so ist, je nachdem, was die Beweggründe sind für den Kaiserschnitt. Und wenn es bei dir eine der großen Themen war, dass sozusagen die vaginale Geburt, Wehen und so weiter gar nicht erst losgehen sollen, dann ist das natürlich das bedingende Moment und überhaupt nicht irgendwas anderes. Ne? Und das finde ich echt auch wirklich nochmal richtig, richtig cool. Zu sagen, um mit diesem Mythos irgendwie aufzuräumen, dass man da irgendwelche Wunschdaten und dann ist es vielleicht sogar eine Schnapszahl oder keine Ahnung was, sondern dass es wirklich auch andere Gründe gibt, ja. Cool, und dann vielleicht doch noch mal kurz, also du bist dann sozusagen, du wusstest dann, es ist dieses Datum, der erste Tag nach Weihnachten und dann seid ihr morgens, du wusstest, heute ist der Kaiserschnitt und ihr seid quasi aufgestanden, ins Krankenhaus gefahren und so, ja, wie zu so einem Termin.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich auch schon wieder anfange zu heulen. Das haben wir im Vorfeld schon besprochen. Das ist halt jedes Mal wieder voll emotional. Also eigentlich hat, sage ich immer so, die Geburt, wie das ja auch bei werdenden Müttern ist, die Wehen bekommen, auch bei uns, einen Abend vorher irgendwie angefangen, weil wir ja wussten, das ist jetzt so der letzte Abend, bevor dieses Kind auf die Welt kommt. Ne? Wir haben halt nochmal so Pärchensachen gemacht, haben uns nochmal irgendwie was Geiles zu essen bestellt, haben ganz in Ruhe dann da im Wohnzimmer gesessen. Dann habe ich mich nochmal eine Stunde zurückgezogen und habe halt ganz allein in der Küche meinem Baby so einen Brief geschrieben und halt auch ihr nochmal erklärt, dass sie dann, irgendwann wird sie es lesen, was meine Gründe waren, warum wir das jetzt so machen und wie sehr wir uns auf sie freuen und sind dann halt ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden. Ich dachte, wir sollten um 7 im Krankenhaus sein. Dann bin ich halt schon um 5 Uhr aufgestanden, konnte eh nicht pennen und habe mich nochmal in die Badewanne gelegt. Das ist halt so mein Ding, ne, ganz in Ruhe baden, stundenlang und habe dann da für mich so ganz bewusst diesen Morgen schon zelebriert. Und es ging halt auch sehr entspannt weiter, abgesehen natürlich von den Nerven, die sind so geflattert wie noch nie zuvor. Aber wir haben auch ganz bewusst niemandem erzählt, dass es dann heute soweit ist, weil wir halt diese, und ist es schon so, ist es schon da? Wie geht's dir? Seid ihr jetzt im Krankenhaus? Was gibt's Neues? Und dieses, also wir wollten das ganz für uns in Ruhe. Und die Einzige, die halt dabei sein durfte und die das Datum wusste, war unsere Fotografin. Und da bin ich super, super dankbar, dass wir das gemacht haben. Bisschen schade, dass sie halt nicht mit im OP war, weil dieser entscheidende Moment fehlt, ne? Aber die hat uns dann auch nochmal zusätzlich irgendwie geerdet. Und es war, das habe ich schon mal irgendwo erzählt, es war halt von Anfang an wie so eine kleine Geburtstagsparty. Also das war eine total schöne Atmosphäre. Wir haben uns mega gefreut. Wir hatten super Personal, also ganz, ganz wertschätzend. Es war einfach richtig, richtig schön, so wie ich es mir halt vorgestellt habe. Und diese Erfahrung hätte ich andererseits, also andernfalls, das weiß ich, da brauche ich auch nicht, aber hättest du es doch mal ausprobiert, da muss ich nichts ausprobieren, das weiß ich, ich kenne mich, ich kenne meinen Körper zu dem Zeitpunkt seit über 30 Jahren so. Ich weiß, dass das nicht so geworden wäre, wie ich es mir gewünscht habe. Und ich finde, wir hatten die Frage, zumindest im Vorfeld besprochen, vielleicht wäre sie noch gekommen, ich bin ein bisschen flott, ob es da Gegenwind gab im Vorfeld, ne, aus dem Umfeld oder so. Und ja, klar gab es, zwar nicht viel, weil ich aber auch sehr schnell sehr deutlich gemacht habe, dass bei mir dieser Gegenwind nichts bringt, ne, weil mein Standing halt, wie gesagt, sehr gefestigt war. Aber dieses, früher hätte es das halt nicht gegeben, dieser Satz. Der ist mir halt ein paar Mal um die Ohren geflogen und ich denke mir halt, ja, okay, hätte es vielleicht nicht oder hätte es geben können, aber früher hat man und auch heute noch, und das ist super traurig, wenn wir uns vorstellen, in welchem Jahr wir eigentlich leben, heute ist das dann eher so, dass man über seine eigenen Bedürfnisse geht, statt das zu machen, was man möchte. Und das finde ich ja viel schlimmer und viel schmerzhafter für die betreffende Person, dass man, weil das vom Außen so suggeriert wird, dass es besser ist, das Kind vaginal auf die Welt zu bringen, gleichzeitig aber seine eigenen Bedürfnisse hinten überfallen lässt. Also wie kann das denn besser sein für einen selber? So, das habe ich halt überhaupt gar nicht verstanden.
Ja, komplett. Ich verstehe das total und ich finde, das sprengt jetzt unseren Rahmen, aber nur sozusagen ein Mini-Exkurs. Ich finde, das geht auch so weiter, ne? Dass man in der, ich finde, in dem ganzen Muttersein, also das ist ja auch ein Riesenthema bei uns bei The Weeks, das Muttersein für viele Frauen, sicherlich nicht für alle, aber für viele ja auch wirklich nicht nur Liebe und Magic ist, sondern auch wirklich brutal und anstrengend und die eigenen Bedürfnisse extrem herausfordernd und dass es auch da in vielen Fällen richtig gut und wichtig ist, die eigenen Bedürfnisse nach vorne zu stellen, um in der Lage zu sein, das Kind überhaupt zu versorgen und die Bedürfnisse des Kindes, und das bedeutet eben auch mal also für jede Frau was anderes, aber es kann bedeuten, auch mal vom Kind getrennt zu sein, mal wegzufahren, alleine oder noch viel kleiner natürlich, sozusagen im Alltag sich irgendwie Oasen zu schaffen. Und ich finde nur, auch das wird ja häufig beäugt, kommentiert, nicht für irgendwie mütterlich gehalten, als würde sozusagen mit dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt, würden die eigenen Bedürfnisse sich irgendwie in Luft auflösen, keine Ahnung. Was definitiv, zumindest meiner Erfahrung nach und der Erfahrung aller dieser vielen Frauen, mit denen ich rund um die Arbeit für The Weeks spreche, überhaupt nicht der Fall ist, sondern eigentlich werden die Bedürfnisse einfach immer nur lauter, je weniger man sie beachtet. Und ich finde, es beginnt eben schon in der Schwangerschaft. In der Geburt, finde ich, bekommt es durch die Intensität der Erfahrung, ganz egal, welche Art von Geburt, das ist einfach ein extrem intensiver Moment, finde ich, bekommt es irgendwie nochmal so eine krasse Bedeutung und danach geht es halt weiter. Und was ich so cool fand gerade, ich musste auch gerade mitheulen, als du das erzählt hast, weil, und das ist vielleicht auch ganz interessant zu hören, unsere Geburtserfahrung, obwohl ich keinen Kaiserschnitt hatte, war genauso mit diesem Abend davor, weil bei mir ist 2 Tage, bevor mein Kind dann letztendlich auf die Welt kam, die Fruchtblase geplatzt, aber ich hatte keine Wehen und ich hatte eine super coole Klinik, die mich hat nach Hause gehen lassen und zu Hause Wehen bekommen lassen, was ich gerne wollte. Und das heißt, wir hatten auch, und das hören man, glaube ich, auch nicht so häufig, wenn man denkt, irgendwie immer vaginale Geburt, super stressig, super sondern wir hatten auch diesen Abend, wo wir wussten, okay, höchstwahrscheinlich morgen, vielleicht übermorgen kommt dieses Kind. Und wir waren dann einfach zu Hause auf dem Sofa, haben gechillt, haben uns was Geiles zu essen bestellt, haben irgendwie, klar, bei uns war halt schon, es war ja so Anfang April schon übertrieben, Covid, Lockdown und so weiter. Und trotzdem hatten wir so ein total muggeligen Moment und wussten, ey, irgendwie morgen oder wann auch immer, aber bald ist dieses Baby da. Und das fand ich irgendwie total besonders, das so zu erleben, sozusagen so eine Ruhe und ja, so eine Paarzeit. Und ich habe auch für mich, ich habe meinem Sohn keinen Brief geschrieben, aber ich habe sozusagen alles, was passiert ist in der Zeit vom Blasensprung bis zur Geburt, wie so aufgemalt. Ich habe ihm so kleine Comicstrips gezeichnet, weil ich hatte irgendwie keine Worte, aber ich konnte es irgendwie so ein bisschen malen und bin gespannt, wenn er sich das irgendwann mal anguckt. Oder wenn ich habe mir das auch, merke ich jetzt gerade seit 3 Jahren nicht mehr angeguckt, wie das so ist und diese besondere Zeit. Genau, und ja, genau, die Frage wäre doch gekommen, aber du hast sie jetzt ja schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal, weil ich es irgendwie echt auch nochmal wichtig finde, weil ich finde, so Gegenwind aus Medizin, ich sag mal, dem ganzen medizinischen, geburtshilflichen Kontext ist die eine Sache, und die andere Sache ist halt das eigene Umfeld, was ja häufig wirklich auch für viele Leute super prägend ist, ne? Freunde, Freundinnen, aber auch die eigenen Eltern, womöglich vielleicht ältere Geschwister, die schon Kinder haben, Schwiegereltern, keine Ahnung, die irgendwie alle auch eine Meinung haben. Und ich finde es besonders cool, weil ich irgendwie, ehrlich gesagt, irgendwie hatte ich erwartet, dass ihr den Tag kommuniziert habt, weil es halt so ein Tag ist, den man so festlegt. Und darum finde ich es noch großartiger zu hören, dass ihr das nicht gemacht habt, sondern dass ihr dann zu zweit mit Baby im Bauch irgendwie in die Klinik gefahren seid.
Ja, das war uns ganz wichtig. Wir haben sogar in der Klinik angegeben, dass Auskunftssperre ist. Also es sollte gar keiner wissen, weil das halt unser Ding war. Wir wollten erstmal zu dritt diese Familie werden und nicht zu einem öffentlichen Großfamilien-Event machen. Das war auch die goldrichtige Entscheidung.
Auch ein Mythos, glaube ich, der so, weißt du, so kaiserschnittmäßig, dann plant man alles, alle wissen Bescheid und so weiter. Und das, finde ich, hat manchmal, da haben vaginale Geburten werden dann manchmal so komisch, sozusagen im vermeintlich positiven Sinne mystifiziert, dass man nicht weiß, wann es losgeht und man so, was ich gar nicht finde, was man gar nicht so, also vielleicht kann man das einfach gar nicht bewerten alles. Aber finde ich irgendwie, ja, habe ich tatsächlich noch nie gehört und finde ich ganz besonders, dass in diesem Kontext geplanter Kaiserschnitt das Datum einfach, genau, niemandem zu erzählen, sondern einfach nur für sich dahin zu fahren. Das finde ich ja echt richtig schön. Wir haben noch ein zweites Thema, über das wir sprechen wollen. Wir kommen bestimmt auch immer noch mal wieder auf den Kaiserschnitt zurück, aber das ist ein Thema, ich glaube, das war sogar das ursprüngliche Thema, warum ich auf dich gekommen bin. Und dann, erst danach habe ich erfahren, dass du auch einen geplanten Kaiserschnitt hattest. Und zwar geht es um das Thema Stillen. Du hast dich nämlich auch vor der Geburt schon, wenn ich das richtig weiß, entschieden, dass du nach der Geburt nicht stillen möchtest. Und dass du es versuchen möchtest und nichts. Genau. Gut, dass ich es richtig weiß. Genau. Wie war das da? Hast du das vorher, also auch vielleicht wieder in diesen beiden Kreisen, so, ich sag mal, geburtshilfliche Menschen um dich rum, Gyn, Hebamme, Krankenhaus, auch wichtig vielleicht, oder Klinik, und dann so als zweites Umfeld, privates Umfeld, hast du das vorher kommuniziert? Und gab es da anstrengende Reaktionen? Ja.
Ja. Es geht, also so anstrengend war es nicht, weil auch da war ich halt so klar, dass es irgendwie, glaube ich, für die Leute, die mich auch kennen, keinen Widerspruch geduldet hat. Die haben, glaube ich, schon an der Art und Weise, wie ich das kommuniziert habe, gehört oder rausgehört, dass das überhaupt gar nichts bringt, da jetzt gegen zu steuern. Meine Hebamme habe ich ja schon erzählt, sie war wieder so, dein Körper, deine Entscheidung, Punkt. Und gut, ich wusste das tatsächlich seit Beginn auch der Schwangerschaft und hatte aber auch einen Moment, wo mir das nochmal sehr deutlich geworden ist. Da hatte ich gerade Besuch von einer Freundin, die hatte noch ein Stillkind, also ein kleines Baby. Und wir waren draußen unterwegs und sie hat dieses Kind gestillt. Und Stillen im öffentlichen Raum befürworte ich und würde auch sofort für jede Frau in die Bresche springen, die dann da irgendwie blöd angemacht werden würde, weil sie in der Öffentlichkeit stillt oder so. Aber ich habe das gesehen und habe gedacht, ach du Kacke. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das mein Körper wäre und ein Kind hängt an meiner Brust und ich finde, nee, ekel. Also wirklich, ich habe mich geekelt. Nicht vor ihr, aber in der Vorstellung vor mir selber, vor meinem Körper und habe gedacht, nee, das machst du nicht. Weil wie schön hätte es denn werden können, wenn ich da mein Kind so mit so einem Ekelgefühl an meine Brust lege? Ob das dann eine schöne Erfahrung geworden wäre oder super für die Bindung gewesen wäre, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube nicht. Ne, das war halt irgendwie nochmal, da war ich ja schon schwanger, habe dann sie gesehen, wie sie ihr Kind gestillt hat, völlig selbstverständlich, total. Auch ein schönes Bild, so, ne, ganz harmonisch. Und ich dachte nur so, kann man mal so sagen. Sagen auch nicht viele, aber bei mir war wirklich dieses Ekelgefühl im Vordergrund. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe keine Vorerfahrungen oder irgendwelche komischen Dinge erlebt. Ich habe eine Brust-OP tatsächlich machen lassen vor ein paar Jahren und hätte stillen können. Das habe ich auch alles im Vorfeld abgefragt, weil ich da noch so die Idee hatte, wenn ich irgendwann mal ein Kind kriege, dann will ich halt vorher wissen, ob das dann noch möglich ist, weil ich mir natürlich da alle Optionen offen halten wollte, ne? Und das wäre also aus medizinischer Sicht gar kein Problem gewesen. Aber in dem Moment, wo ich wusste, dass ich schwanger bin, hat mein Körper irgendwie gesagt, nö. Und witzigerweise habe ich auch nie Milcheinschuss gehabt. Nie. Das ist richtig krass, weil ich glaube einfach, dass mein Körper das von meiner Psyche mitbekommen hat. Also ich habe keine Abstilltablette bekommen im Krankenhaus und habe einmal Salbeitee getrunken, fand ich aber eklig, habe ich dann wieder gelassen. Und das war's. Es ist nichts gekommen. Und ich denke mir halt im Nachhinein, das ist genau der Grund, ne? Weil ich einfach genau wusste, dass ich das nicht brauche.
Zu der Abstilltablette, die hast du nicht bekommen. Also wurde dir die vorenthalten sozusagen oder hattet ihr das besprochen und die gab es einfach nicht, weil gab sozusagen keinen Grund oder wolltest du die nicht nehmen?
Nö, also da war ich auch ein bisschen neben der Spur, weil ich noch anderweitig dann Schmerzmittel bekommen habe und ich habe irgendwie gedacht, ich hätte die schon bekommen. Da habe ich aber mal nochmal nachgefragt, weil ich wissen wollte, welche davon denn jetzt die Abstell-Dingsbums-Tablette war und wann ich die gekriegt habe. Dann sagte sie auch so, nee, haben wir ihnen noch gar nicht gegeben. Ja, okay. Gut zu wissen, aber war ja, keine Ahnung, es ist ja auch eh nichts passiert.
Und dann ist es aber schon so, also ist es dann so sozusagen, du, also vielleicht doch nochmal zum Ablauf, komm, jetzt kommen wir nämlich doch nochmal auf den Kaiserschnitt. Also Baby kommt raus. Ist dann bei dir, bei deinem Partner, du wirst ja dann noch, also die Wunde wird verschlossen, du wirst zugemacht, genäht und so weiter und kommst dann auch in einen Kreissaal oder auf Station, das weiß ich gar nicht so genau, vielleicht ist das auch unterschiedlich.
Also wir hatten Bonding im Kreissaal, ich hatte sie während der Wundversorgung schon bei mir. Die letzten paar Minütchen ist sie dann mit meinem Partner rübergegangen, direkt eine Tür weiter in den Kreissaal und als ich dann da war, hat die Hebamme ein Fläschchen zubereitet. Das war kleiner als von einer Puppe. Also ganz, ganz mini, winzig klein. Und dann hatte ich sie auf der Brust und habe ihr dann ihre erste Flasche gegeben. Und das war 5 Milliliter. Das ist halt wie eine Weintraube. Die hat einen Magen wie eine Weintraube, hat die Hebamme mir gesagt. Und die trinkt jetzt 5 Milliliter. Und das fand ich voll krass. Weil auch da hat man ja keine Vorstellung von, weil man ja an der Titte keine Messskala hat und irgendwie nie weiß, wie viel trinkt denn jetzt so ein Wesen überhaupt. Ich war völlig schockiert, dass das so wenig ist. Ich dachte, wie soll die von dieser Mini-Flasche satt werden? Aber ja, haben wir auch noch eine. So eine leere habe ich mitgenommen, weil ich das so krass fand.
Und dann ist, ich gucke jetzt gerade hier auf meine Fragen, meine nächste Frage hat sich eigentlich tatsächlich fast erübrigt, weil du sozusagen, du hattest keinen Milcheinschuss, das heißt, du hattest auch anderweitig, du musstest im Wochenbett mit deinen Brüsten sozusagen nichts weiter machen, sage ich mal, du musstest nicht kühlen, wärmen, Milch ausstreichen, Milchstoff, sondern du warst einfach durch mit dem Thema sozusagen.
Ja, ich war durch. Wir haben uns, das fand ich auch nochmal so spannend, dafür gab es nämlich Gegenwind, weil wir uns einen Babynahrungszubereitungsautomaten gekauft haben. Es gibt halt so Milchautomaten und das habe ich in der Schwangerschaft gesehen und habe gedacht, krass, weil ich ja, wie gesagt, wusste, dass ich nicht die Brust geben werde, haben wir uns das Ding gekauft und das hat uns so den Arsch gerettet, weil da wurden wir halt belächelt, ne? Ja, wenn ihr mit schon mit der Fläschchenzubereitung überfordert seid, dann still doch, da hast du den Palaver nicht. Oder wie soll denn dann der Rest klappen, wenn ihr das noch nicht mehr könnt? Dann habe ich mir nur gedacht, ey, wir sind das erste Mal Eltern. Ich weiß nicht, wie ne, dann will man ja auch das Kind nicht verbrennen oder sowas. Ja, kann man jetzt auch wirklich drüber lächeln und sagen, ja, das macht man nach Gefühl. Aber ich war so froh, gerade in der ersten Zeit, dass wir damit nichts an der Mütze hatten. Wir konnten uns echt komplett darauf konzentrieren, irgendwie zusammenzuwachsen und anzukommen. Das war halt so ein Ding, wo die Leute gesagt haben, hör mal, habt ihr sie noch alle? Braucht doch kein Mensch, doch. Also wir hätten es natürlich irgendwie geschafft, aber man muss ja nicht immer alles schaffen, weil man es kann. Ich finde gerade in dieser krassen Zeit, das ist so ein Umbruch, da passieren so viele Sachen. Warum da ist es so verpönt, sich Unterstützung ranzuholen? Dieses Leistungsding, dieser Leistungsgedanke, der dann da uns Eltern und Müttern natürlich noch mal krasser entgegengeflogen kommt, der macht mich wahnsinnig. Ja.
Ich rutsche hier auch schon die ganze Zeit ganz aufgeregt auf meinem Stuhl hin und her, weil ich genau das auch unbedingt dazu noch sagen will. Ich das aus meinem Wochenbett noch erinnere und auch wirklich immer wieder höre, dass es sozusagen Kommentare und negative Bewertungen dafür gibt, wenn man Dinge findet, die einem das Leben im Wochenbett und auch danach leichter machen. Und das kann alles sein, ne? Für die einen ist es der Milchautomat, den ich mir übrigens, ich habe nach 6 Monaten abgestillt und mir dann sogar noch fast gekauft hätte, weil ich fand dieses nachts Pulver, Wasser, richtige Temperatur, klar hat man das irgendwann drin, aber ich ärgere mich ehrlich gesagt bis heute, dass wir uns das Ding nicht angeschafft haben, weil ich glaube, es hätte uns einfach Nerven und Lebenszeit gespart, wenn wir dieses Ding neben dem Bett hätten stehen haben und nur so, das seht ihr jetzt nicht, die es hören, aber ich halte gerade meine Hand wie unter so einem Kaffeebereiter und man dann einfach die fertige Milch hat.
Ja,
und
genau so ist das
ja
auch.
Ja, wie geil ist das denn? Das ist einfach aus meiner Sicht eine der besten Erfindungen der Welt. Warum soll man sie, wenn man die Kohle hat, sich das nicht leisten? Und ich finde auch, es ist dieses, dass man irgendwie Lob bekommt, wenn man sich durchbeißt, wenn man Dinge tut, die man nicht will, wenn man gegen die eigenen Bedürfnisse arbeitet und so weiter. Das ist wirklich toxisch, finde ich. Und leider aber so, so üblich. Gerade im Wochenbett, aber auch schon in der Zeit davor. Und ich weiß auch nicht, da könnten wir auch nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge drüber machen. Ich kriege da wirklich auch Hass, weil ich das
auf jeden
echt
Fall
krass finde. Ja. Und es ist ein super Beispiel, finde ich, dieser Milchbereiter, weil das ist ja auch so es ist auch so banal, ne? Lass die Leute doch bitte ihre Geräte kaufen, wie sie kaufen wollen. Warum muss auch das noch kommentiert werden, ne? Und,
also gerade in der Anfangs- oder am ersten Tag oder die ersten paar Tage wussten wir ja noch gar nicht, die Anzeichen zu deuten, wenn das Kind jetzt Piep macht, dass das dann schon heißt, jetzt sofort Milch. So, und Wasserkocher anschmeißen, Sachen abmessen, da war der Drops gelutscht. Also das hatten wir einmal, dass irgendwie dann da kein Pulver mehr drin war, wie auch immer, da war Holland in Not, sag ich dir. So, wenn wir das jedes Mal gehabt hätten, also das hat uns echt richtig auf den Arsch gerettet und ich war super dankbar.
Das verstehe ich total. Und was ich noch sagen wollte, das ist mir vorhin durchgerutscht, du hattest ganz kurz, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, es ging ganz kurz ums Thema Bindung und ich muss immer, wenn es beim Stillen und Flashing geben irgendjemand mit dieser Bindungskeule kommt, muss ich immer kurz Jesper Juhl, das ist so ein dänischer, ich weiß es gerade gar nicht, Mensch, der Erziehungsratgeber schreibt, ich glaube, er ist Kinderpsychologe, auf jeden Fall, hat der in seinem Buch Babyjahre den schönen Satz stehen, sozusagen der einzige Unterschied zwischen Muttermilch und Flaschenmilch ist, dass in der Muttermilch Antikörper sind, die du halt in keine Pränahrung kriegst, so, das ist halt Fakt, das war es dann auch schon so und das ist der einzige Unterschied zwischen Stillen und Flaschen geben und macht sozusagen ganz klar, dass auch mit der Flasche gefütterte Kinder die exakt gleiche Bindung zu ihren Eltern haben können wie gestillte Kinder und dass es da wirklich sozusagen zumindest aus seiner wissenschaftlichen Perspektive also wirklich man da überhaupt keine Bedenken haben muss. Und ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Kinder- und Jugendtherapeutin und das finde ich wirklich auch wirklich spannend. Die sagt, wenn sie, Kinder zu ihr in die Behandlung kommen sozusagen, dann wird ja immer so eine Anamnese gemacht und es wird auch über so frühkindliche Ereignisse gesprochen und sie sagt, es wird nie gefragt, ob das Kind gestillt wurde oder nicht. Weil es einfach nicht relevant ist für die Bindung. Es ist einfach keine Anamnesefrage. Und das finde ich, das entkräftet diese ganzen, was, du stillst dein Kind nicht und wie willst du dann eine Bindung etablieren, bla 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 bla. Es ist einfach Bullshit, sorry, aber und ich will, mir ist das immer so wichtig zu sagen, weil ich finde, dass es wirklich verbreitet, dass man, so wie auch schon, als du vorhin über den Kaiserschnitt gesprochen hast, dass einem irgendwie unterstellt wird, man würde nicht das Beste für sein Kind wollen, wenn man nicht stillt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema,
ja,
was ist mit eigenen Bedürfnissen. So.
Ja, die Ärztin, das ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen, hatte dann auch gefragt in diesem besagten Gespräch, ob ich denn mir sicher wäre, dass ich meinem Kind des Geburtserlebnisses berauben will und riskieren möchte, dass wir keine Bindung aufbauen können. Und ich, ja, also diese emotionale Schiene, ne, medizinisch aufklären, so wie meine Gün das gemacht hat, voll gut, voll wichtig, aber dieses Emotionale, das ist halt, das steht ihr überhaupt nicht zu.
Nee, und das ist so, ja auch nur
und Druck. Beim Stillen, also, ist das, wie du ja gerade meintest, ja, total. Und beim Stillen ist es ja ganz oft auch so, ne, breast is best. So, und ich denke mir so, nee, also für mein Kind wäre es nicht das Beste gewesen, wenn ich das so mit der Kneifzange irgendwie angelegt hätte, weil ich dachte, boah, hoffentlich ist es schnell vorbei, mega eklig. Da hätte ich wahrscheinlich mehr Schaden angerichtet oder ganz bestimmt mehr Schaden angerichtet, als dass ich irgendwas bindungsmäßig da gut gemacht hätte. Und außerdem muss ich jetzt auch nochmal sagen, finde ich, dieses Stillen ist das Beste. Klar, hat seinen Ursprung, ich weiß, wo es herkommt, aber das schließt halt total viele Personengruppen aus. Was ist denn zum Beispiel mit Adoptiveltern, die halt nicht stillen können oder aufgrund von Krankheit oder wie auch immer, die haben halt auch immer wieder direkt die volle Breitseite an schlechtem Gewissen, die da denen um die Ohren fliegt. So, sind die deswegen automatisch schlechtere Eltern oder Mütter? Nein. Und ich weiß, wir haben jetzt auch die ganze Zeit von ich habe nicht gestillt gesprochen, aber eigentlich ist die richtige Formulierung doch, ich habe auch gestillt und zwar die Bedürfnisse von meinem Kind. Und das ist ja völlig unabhängig davon, ob ich das mit einer Flasche mache oder mit einer Brust oder wie auch immer. Das ist halt so diese landläufige Formulierung, aber eigentlich habe ich gestillt von Anfang an. Mit dieser Fuzzi-mini-kleinen Flasche habe ich das erste Mal mein Kind gestillt.
Ja, das ist ein richtig schöner Satz. Das hat uns auch mal eine Frau geschrieben. Wir haben doch immer mal den Spruch, weißt du, also diese schreckliche Formulierung, stillen ist Liebe. Daraus haben wir dann irgendwann mal gemacht, nein, nein, stillen ist stillen und Liebe ist Liebe. Und dann hat uns eine Frau irgendwann mal dazu geschrieben und meinte, können wir nicht einfach sagen, füttern ist Liebe? Und ich fand das irgendwie so ganz cool, weil sie meinte, das ist doch auch, ich meine, du machst diese Fläschchen, du stehst doch genauso alle 30 bis 120 Minuten auf, versuchst dieses Kind zu versorgen. All unser Ziel ist doch, dass dieses Kind überlebt, dass es irgendwie groß wird, dass es genug zu essen kriegt. Ob das Essen jetzt aus der Brust oder aus der Flasche kommt, ist das am Ende nicht total Latte.
Ja, wobei Stillen ist Liebe, finde ich halt auch aus anderer Perspektive schwierig, weil das wieder suggeriert, dass von Anfang an da diese Liebe ist. Was ist denn mit Müttern, die das halt nicht haben? Wo dann diese Mutterliebe, die ja auch total heiß angepriesen wird immer und auch dementsprechende Erwartungshaltungen existieren, wo die halt nicht von Anfang an da ist oder wo man sein Kind gerade an der Brust hat und runterguckt und denkt, ja, und was ist jetzt mit, wo ist die Liebe jetzt? Wann kommt die? So, also das sind, da schwingen ja so viele ja, Erwartungen mit, die man ja gar nicht zwangsläufig alle erfüllen kann oder die sich nicht von alleine automatisch ganz direkt einstellen. Vielleicht dauert es eine Weile, vielleicht kommt es auch gar nicht. So, was ist denn dann? Deswegen diese ganzen dogmatischen Sharepicks und Sprüche. Habe ich auch so ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu, weil das halt dazu beiträgt, dass Mütter sich falsch fühlen oder denken, irgendwas stimmt mit mir nicht und Druck machen und dann vielleicht doch wieder dem hingeben, was vom Außen diktiert wird und die eigenen Bedürfnisse hinten überfallen lassen, weil man denkt, ja gut, wenn Stillen Liebe ist, natürlich will ich mein Kind lieben oder ich liebe mein Kind, also Brust raus und gib ihm so.
Total, weil es eben so vermischt wird, ne? Und weil ich finde auch, es suggeriert, wenn du dein Kind liebst, dann stillst du oder eben, ja, wenn du es nicht liebst, dann still es doch einfach, dann liebst du es schon. Und dass das natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun hat, das erinnere ich tatsächlich noch aus meiner ersten Stillzeit. Ich habe es nämlich irgendwie durchgezogen, obwohl es ich so gar nicht gerne gestillt habe und ich wirklich auch in den ersten Wochen nicht so viel Liebe für mein Kind hatte. Und das war nämlich genau so eine Situation von Stillen, aber das hatte mit, also da war nicht so viel Liebe. Das war halt mehr so ein mechanischer Akt von, okay, Das war, es war genauso ein, wir müssen dich jetzt irgendwie satt kriegen. Also irgendwie, ich meine, du musst halt irgendwie leben und dafür brauchst du halt was zu essen und zu trinken und das kommt halt jetzt aus meinen Brüsten und ich habe damals nicht den, ich glaube, es wäre schon besser für mich gewesen und ich glaube, bei mir hätte sich zum Beispiel, das ist sicher individuell, aber in meinem Fall hätte sich wahrscheinlich auch schon früher eine andere Art von sozusagen Beziehung zu dem Kind aufbauen können, wäre da nicht dieses Stillen, was in meinem Fall natürlich auch nicht so gut geklappt hat, dazwischen gestanden, ne? Was immer dieses, es war wirklich, es war eine total komplexe und schwierige Thematik und genau, und das hatte mit Liebe überhaupt nicht viel zu tun. Und trotzdem hatte ich was und das würde ich gerne zum Schluss sozusagen mit dir noch ansprechen, weil ich das bei dir gelesen habe und ich das irgendwie so schön fand und das finde ich das Ganze, dieses ganze Kinderfüttern nochmal so schön einfängt. Ich habe, wie gesagt, nicht so gerne gestillt. Ich habe dann aber doch irgendwie 6 Monate gestillt. Kann ich retrospektiv auch gar nicht mehr sagen, warum. Und obwohl ich es nicht so gerne gemacht habe und mich voll darauf gefreut habe, abzustillen, war ich dann doch irgendwie wehmütig. Also ich war dann doch irgendwie so, wow, jetzt stille ich einfach nicht mehr. Und ich hatte auf einmal ganz viele Freiheiten, die ich richtig genossen habe. Und trotzdem hatte ich auch viele, viele melancholische Gefühle. Und es gibt zum Glück so eine Woche, ich habe fast gar keine Fotos, wo ich mein Kind stille, aber fast, ich glaube, so 1 oder 2 Wochen, bevor ich abgestillt habe, war ich bei so einem Event und da wurden sowieso Fotos gemacht und die Fotografin hat ein Foto von mir gemacht, wo ich mein da ungefähr 6 Monate altes Kind stelle, wo ich heute sehr froh drum bin, weil es irgendwie auch so ein bisschen diese Melancholie einfängt, weil ich da schon wusste, das sind die letzten Male, wir hören das hier bald auf und dann kriegst du das Fläschchen, solange bis du halt richtig essen kannst. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du davon auch mal geschrieben, dass du das auch hattest, als ihr das Fläschchen so habt ausschleichen lassen, dass das für dich auch ein Thema war.
Ja, das war. Irgendwann hat sie halt die Prämilch nur noch kurz angenuckelt und dann liegen lassen und dann sind wir ganz pragmatisch aus Kostengründen zu Pflanzenmilch umgestiegen, weil wir die halt eh zu Hause haben und die hat sie dann noch eine Weile getrunken, bis sie dann halt das auch nicht mehr eingefordert hat und dann ist das einfach so ausgeschlichen. Das war krass, weil man hat es ja irgendwie nicht kommen sehen, ne? Und ja, dann war es auf einmal kein Milchmädchen mehr. Und Wochen später, also echt eine ganze Weile, waren wir im Supermarkt und ich habe dann da dieses Pflanzenmilchregal gesehen und habe volle Pulle angefangen zu heulen. Und mein Freund guckt mich so an, der so, was ist denn jetzt los? Und dann ist mir das irgendwie nochmal so klar geworden, wie krass, erstens, wie schnell dieses Kind sich entwickelt, wie schnell die groß geworden ist, wie die Zeit vergeht und auch nochmal, ich habe auch abgestillt oder wir haben abgestillt, so. Es war eine Stillbeziehung, weil wie, also das muss man sich jetzt mal so rückwirkend auch auf der Zunge zergehen lassen, wie oft wir ja auch dieses Kind im Arm hatten, genauso oft und haben ihm die Flasche gegeben, ne? Und das waren die schönsten und auch ganz viele innige Momente und klar ist man dann schwermütig. Also nicht klar, das ist auch individuell, aber bei mir war das auf jeden Fall volle Lotte so. Also ne, das auch nochmal so, um zu betonen, dass wenn man die Brust nicht gibt, heißt es nicht, dass man nicht stillt. So. Und wir hatten halt auch diese lange, sehr schöne Stillbeziehung. Und klar darf man die dann auch am Ende betrauern, auch wenn es in Augen von einigen Leuten vielleicht nur die Flasche ist.
Aber ich finde, so wie du das gerade formuliert hast, das macht auch nochmal klar, dass es natürlich nicht nur die Flasche ist, sondern es ist eben auch das sozusagen das Baby im Arm halten, jedes Mal, wenn es trinkt, weil du legst ja kein 2 Wochen altes Kind irgendwo hin und es hält seine Flasche und trinkt, sondern du hast es im Arm, du hältst die Flasche. Und das sind, finde ich, diese Momente, das ist das, was so, ich glaube, bei mir ist es auch, dass ich habe definitiv keine einzige Sekunde vermisst, dass ein Mund an meiner Brust saugt. Wirklich nicht, also nicht eine Sekunde meines Lebens. Aber das ist genau das, was du sagst. Ich habe dann doch vermisst, weil als ich mein Kind abgestillt war, war es alt genug, um seine Flasche selber zu halten und wollte das dann auch. Er wollte dann irgendwo liegen mit so 6, 7 Monaten und sein Fläschchen, so wie so ein kleiner Hamster, sein Fläschchen halten und es trinken. Manchmal auch noch im Arm, aber häufig fand er das dann auch nicht mehr so cool. Und ich glaube, das war das, was ich so krass vermisst habe, dieses ihn im Arm halten, ihm irgendwie auch diese, also ich weiß gar nicht, ob ich die Verantwortung vermisse, aber einfach dieses Gefühl, ne, von okay, ich gebe dir jetzt was und das trinkst und isst du und dann wirst du größer und jetzt bist du schon so groß und kannst das irgendwie alleine machen und isst jetzt auf einmal Bananen und Haferflocken, keine Ahnung, wo ist eigentlich die Zeit hin? Und das, Ja, und dass das natürlich genau äquivalent vermisst werden kann, völlig unabhängig davon, woraus die Milch kommt, finde ich irgendwie eine total schöne Feststellung und auch eine richtig wichtige Aussage für alle Frauen, die sich entweder bewusst entscheiden, nicht zu stillen oder gerne stillen wollten und es hat nicht geklappt oder nie stillen konnten und es trotzdem gerne gewollt hätten oder was auch immer für Konstellationen es gibt.
Ja, und das Kind weiß das ja gar nicht. Ne? Für das Kind ist das ja Nahrungsaufnahme und das wird es ja auch vermissen. Das ist ja beidseitig irgendwie dann eine prägende und schöne, intensive Zeit gewesen.
Da muss ich irgendwie noch ein bisschen drüber nachdenken. Das hängt mir jetzt richtig nach. Das finde ich irgendwie eine ganz schöne Beschreibung der Situation. Und ich danke dir total für diese Impulse und für den Einblick, den du uns gegeben hast. Wir reden jetzt schon seit einer Stunde, das kommt mir überhaupt nicht so vor, aber über die Erlebnisse und über deine Entscheidungen und den Weg, den du gegangen bist, mich beeindruckt das ziemlich, weil ich irgendwie finde, ich finde es wirklich beeindruckend zu hören, wie klar du in deinen Entscheidungen warst und wie du die so kommuniziert hast, obwohl es auch sehr verletzende Erfahrungen gab und du irgendwie trotzdem so bei dir geblieben bist und das durchgezogen hast. Und ich glaube, dass das total schön ist, dass wir das heute so offen besprochen haben und so du so viele Einblicke gegeben hast, weil ich glaube, dass es sozusagen viele Frauen inspirieren kann, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, so wie sie sie treffen wollen. Wir wollen natürlich niemandem sagen, was er machen soll, stillen oder nicht stillen, Kaiserschnitt, vaginale Geburt, was auch immer, sondern einfach zu sagen, fühl doch in dich rein, was, wenn das dir möglich ist, und guck, was sich für dich gut anfühlt und dann mach am besten das und nicht das, was dir von außen auferlegt wird.
Ich fand den Satz eigentlich voll schön, dass man ja nur eine gute Mutter sein kann, wenn man sich selbst auch eine gute Mutter ist, ne? Und irgendwie auch auf sich achtet. Und das beginnt meiner Meinung nach halt schon, bevor das Kind auf der Welt ist.
Total. Und jetzt, wo wir beide dreijährige Kinder haben, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es auf jeden Fall so, hört es, das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt in diesem Gespräch, es hört wirklich auch nicht auf. Und irgendwie lernt man schon kann man das in der Schwangerschaft, finde ich, schon so ein bisschen üben, dass man sagt, ey, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch und mache das auch danach weiter, weil die Kommentare, die Menschen um einen herum, die wissen, was besser für einen selber oder für das Kind ist, die verschwinden leider nicht, sondern das kommt immer mal wieder, mal doller, mal weniger doll bei einigen Themen, glaube ich, sehr intensiv, bei anderen weniger. Aber man hat das irgendwie immer mal so um sich herum. Wenn ich jetzt so ganz zum Schluss, ich habe immer eine letzte Frage, die ich all meinen Podcast-Gästinnen und Gästen stelle, nämlich, was, wenn du jetzt so den Menschen, die meistens noch schwanger sind, wenn sie uns hören, was mitgeben könntest auf ihren Weg oder so für alles, was so kommt, was wäre das?
Ja, was möchte ich den HörerInnen mit auf den Weg geben? Gute Frage. Also ich glaube, wir könnten noch locker eine Stunde quatschen. Es gibt noch ganz, ganz viel zu erzählen und zu besprechen zu diesen Themen. Aber ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen und aufs Wesentliche runterzubrechen. Also ich gebe euch mit, dass der Geburtsmodus, also die Art und Weise, wie euer Kind, eure Kinder auf diese Welt gekommen sind oder noch kommen werden, nichts, aber auch absolut überhaupt gar nichts mit eurem Wert als Mutter zu tun hat. Genauso verhält sich natürlich bei der Frage nach der Ernährung, Formularnahrung oder Muttermilch, ganz egal, es gibt kein richtig und kein falsch. Das Falscheste, was man vielleicht machen könnte, ist, sich von seinem persönlichen Weg abbringen zu lassen. Also bevor ich mich irgendwie abbügeln lassen würde, würde ich im Zweifel sogar versuchen, die Gynpraxis zu wechseln, weil Selbstbestimmung ist einfach so ein verdammt hohes und wichtiges Gut, gerade in diesem sensiblen Bereich. Also bleibt bei euch und verfolgt euren Weg. Das würde ich mir für jede da draußen ganz, ganz dolle wünschen. Genau, soweit vielleicht.
Das auf jeden Fall. Vielen Dank, Vanessa, für dieses super schöne und offene Gespräch. Alles Gute für euch weiterhin und genau, bis bald.
Danke gleichfalls und danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Ciao. Danke auch an euch fürs Zuhören. Alle Infos zur heutigen Folge findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr noch ganz kurz Zeit habt, uns zu bewerten, dann wäre das richtig spitze. Vielen Dank. Alles Gute für euch und bis zur nächsten Folge.